zweiten Weihnachtsfeiertag hören wir den Anfang des Matthäusevangeliums, Kapitel 1, die Verse 1 bis 17. Dies ist das Buch der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak, Isaak zeugte Jakob, Jakob zeugte Juda und seine Brüder, Juda zeugte Perez und Serach mit der Tamar. Perez zeugte Hesron, Hesron zeugte Ram, Ram zeugte Aminadab, Aminadab zeugte Nachschon, Nachschon zeugte Salmon, Salmon zeugte Boas mit der Rahab, Boas zeugte Obed mit der Ruth, Obed zeugte Isai, Isai zeugte den König David. David zeugte Salomo mit der Frau des Uriah. Salomo zeugte Rehabeam, Rehabeam zeugte Abia, Abia zeugte Asa, Asa zeugte Josaphat, Josaphat zeugte Joram, Joram zeugte Usia, Usia zeugte Jotham, Jotham zeugte Ahas, Ahas zeugte Hiskia, Hiskia zeugte Manasse, Manasse zeugte Amon, Amon zeugte Josia, Josia zeugte Joachim und seine Brüder um die Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Nach der babylonischen Gefangenschaft zeugte Joachim Shealtiel, Shealtiel zeugte Serubabel, Serubabel zeugte Abihud, Abihud zeugte Eliakim, Eliakim zeugte Asor, Asor zeugte Zadok, Zadok zeugte Achim, Achim zeugte Eliud, Eliud zeugte Eleasar, Eleasar zeugte Matan, Matan zeugte Jakob, Jakob zeugte Josef, den Mann der Maria, von der geboren ist Jesus, der da heißt Christus. Alle Geschlechter von Abraham bis zu David sind 14 Geschlechter. Von David bis zur babylonischen Gefangenschaft sind 14 Geschlechter. Von der babylonischen Gefangenschaft bis zu Christus sind 14 Geschlechter. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde, wie ist es Ihnen ergangen bei der Lesung dieses Textes? Man hätte auch eine Seite aus dem Telefonbuch vorlesen können, hat ein Kollege boshaft gemeint. Und ich war als jugendlicher Bibelleser auch der Überzeugung, Stammbäume sind das Langweiligste, was es in der Bibel gibt. Das dauernde "der zeugte den" ist ja ziemlich ermüdend. Als dürres Blatt im Heiligen Buch wird unser Text in einem Gedicht aus dem 19. Jahrhundert bezeichnet. Und Stammbäume seien schließlich nur etwas für Pferdezüchter und für Hundebesitzer, hat ein anderer zynisch bemerkt. Aber dann habe ich als junger Mitarbeiter die Bibelarbeit eines asiatischen Christen über den Stammbaum Jesu gehört. Er hat uns erklärt, dass in seiner Tradition allein am Stammbaum die Würde eines Königs hängt. Jemand, der keinen Stammbaum vorweisen kann, kann auch nicht wirklich Herrscher sein. Ich habe begriffen, dass für seinen Glauben an Jesus, den Herrn und Heiland der Welt, dieser Stammbaum eine ganz entscheidende Hilfe ist. Das hat mir geholfen, die Stammbäume in der Bibel in einem ganz neuen Licht zu sehen. Sie helfen mir, Gottes Heilsgeschichte besser zu verstehen und zu verstehen, was Jesus für uns bedeutet. Und es geht ja nicht nur um einen Stammbaum. Dies ist das Buch der Geschichte Jesu Christi, schreibt der Evangelist am Anfang zur Einleitung. Jesus wird damit in die Geschichte seines Volkes Israel hineingestellt. Und diese Geschichte wird gewissermaßen im Zeitraffer dargeboten. Vom Anfang bei Abraham als Zeit der Väter Israels bis zum Höhepunkt beim König David. Von David als Zeit der Könige Israels bis zum Tiefpunkt der Zeit in der babylonischen Gefangenschaft. Und dann vom Exil bis auf Jesus, bis auf Josef, der rechtlich als Vater Jesu gilt. Und die Namen, die dann in diesem Teil des Stammbaums auftauchen, sind alles Priesternamen. Offenbar ist Matthäus auch die priesterliche Herkunft Jesu wichtig. Und wir sehen, es ist eine Geschichte mit Höhen und Tiefen, aber sie verläuft nach Gottes Ordnung und Plan. Zeit und Geschichte sind in Gottes Hand. Die drei Zeitabschnitte mit jeweils 14 Gliedern machen das deutlich. Die Zahl 40 spielt dabei wohl auch eine Rolle. Es sind ja insgesamt dann 42 Glieder. Diese Zahl steht in der Bibel für den Zeitraum, in dem sich etwas entwickelt und heranreift und zum Abschluss kommt. Mit Jesus ist die Entwicklung, diese Entwicklung seines Volkes zum Zielpunkt gekommen, ist die Botschaft. Und als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, schreibt auch der Apostel Paulus im Galaterbrief. Wir wollen, liebe Brüder und Schwestern, etwas genauer hinschauen in diese Reihung von Namen. Was ist die Botschaft der von Matthäus erzählten Geschichte? Man kann sie zunächst einmal überschreiben mit: In Jesus erfüllen sich Gottes Verheißungen. Jeder der drei Zeitabschnitte hat dabei seine eigene Botschaft. Und wir wollen sie einmal von hinten her, im Stammbaum von hinten her betrachten. Das erste ist, Jesus ist der Messias aus dem Priestergeschlecht. Jesus stammt aus einem Priestergeschlecht. Die im dritten Abschnitt genannten Vorfahren tragen alle Priesternamen. Von ihnen wird in der Bibel sonst überhaupt nichts berichtet. Warum ist denn dem Evangelisten Matthäus die Herkunft Jesu aus einem Priestergeschlecht wichtig? Nun, Aufgabe des Priesters ist es ja, für das Volk vor Gott einzustehen. Menschliche Priester sind an dieser Aufgabe immer wieder gescheitert. Gott selber hat im Alten Testament einen Priester verheißen, der diese Aufgabe wirklich erfüllt. Im 1. Samuel-Buch heißt es: Ich aber will mir einen treuen Priester erwecken, der wird tun, was meinem Herzen und meiner Seele gefällt. Was Gott gefällt. Jesus ist der, auf dem Gottes Wohlgefallen ruht. Bei der Taufe Jesu heißt es: Das ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Und der Hebräerbrief nennt Jesus einen treuen Hohepriester vor Gott. Alles Menschliche ist ihm eben nicht fremd. Er ist in diese Welt gekommen und hat unser Leben geteilt. Darum kann er mitleiden mit unserer Schwachheit, sagt der Hebräerbrief. Er weiß, was uns belastet und was uns umtreibt. Er kennt unsere Not. Er steht für uns ein, wenn wir versagen und schuldig geworden sind. Er ist es, der zur Rechten Gottes ist und für uns eintritt, sagt der Römerbrief. Wir haben einen Fürsprecher bei Gott. Das ist Jesu priesterliche Aufgabe für uns. Also, das ist das Erste. Jesus, der Priestersohn. Und das Zweite, Jesus, der Davidsohn. An der Verheißung, die der König David durch den Propheten Nathan erhalten hat, machen sich die messianischen Hoffnungen des Volkes Israel fest. Davids Nachkommen will Gott den Königsthron bestätigen auf ewig. So heißt es in der Verheißung an David im 2. Samuel-Buch: Wenn nun deine Zeit um ist und du dich zu deinen Vätern schlafen legst, will ich dir einen Nachkommen erwecken, der von deinem Leibe kommen wird, dem will ich sein Königtum bestätigen. Der soll meinem Namen ein Haus bauen und ich will seinen Königsthron bestätigen ewiglich. Der Davidsohn ist der verheißene Messiaskönig Israels. Und als Messiaskönig wird ja Jesus beim Einzug aus Jerusalem von den Menschen, die an ihn glauben, empfangen. Hosianna, dem Sohn Davids, gelobt sei der da kommt, im Namen des Herrn, heißt es in Matthäus 21. Und selbst die Kinder rufen dann im Tempel noch: Hosianna, dem Sohn Davids. Mit diesem König, dem Sohn Davids, ist in der Bibel, ist in der Zeit Jesu die Hoffnung auf Hilfe in der Not und auf Gottes Erbarmen verbunden. Mit den Worten: Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner, erbarme dich unser, wird Jesus immer wieder um Hilfe angerufen. Der blinde Bartimäus schreit es hinaus: Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und auch zwei andere Blinde rufen Jesus so um Hilfe, Matthäus 9. Und als Jesus von dort weiterging, folgten ihm zwei Blinde, die schrien: Ach du Sohn Davids, erbarme dich unser. Und selbst eine Heidin, eine kananäische Frau, wendet sich so an Jesus. Matthäus 15, und siehe, eine kananäische Frau kam aus diesem Gebiet und schrie: Ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Der Davidsohn ist der Helfer der Menschen in ihrer Not, der sich erbarmt. Er ist ein ganz anderer König und Herrscher, als alle menschlichen Herrscher es sind. Er regiert nicht mit Gewalt und Druck. Als König der Herzen hat man ihn bezeichnet. Und im Adventslied "Macht hoch die Tür" heißt es: Sein Zepter ist Barmherzigkeit, all unsere Not zum End erbringt. Also, Jesus, der Davidsohn, der Helfer in der Not. Und schließlich am Anfang, Jesus, der Abrahamsohn. Beim Davidsohn ging es um den Messias des Volkes Israel. Mit der Bezeichnung Abrahamsohn weitet sich der Horizont. Denn Abraham hat von Gott die Verheißung bekommen: Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Später heißt es: Wie könnte ich Abraham verbergen, was ich tun will, da er doch ein großes und mächtiges Volk werden soll und alle Völker auf Erden in ihm gesegnet werden sollen? 1. Mose 18. Und schließlich 1. Mose 22. Und durch deine Nachkommen sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden. Der Segen Abrahams gilt auch den Heidenvölkern. Jesus, der Nachkomme Abrahams, so wird er in Galater 3 bezeichnet, bringt das Heil für die Welt. Damit ist am Anfang des Matthäusevangeliums schon angesprochen, was am Ende des Evangeliums steht. Der Missionsbefehl Jesu: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Jesus, der Abrahamsohn, der einen Auftrag für die ganze Welt hat. Das ist also die Botschaft des Stammbaums. Die ganze Geschichte Israels läuft auf die Erfüllung in Jesus zu. Und jetzt machen wir eine Singpause oder eine Hörpause und hören den Posaunenchor mit dem Instrumentalstück What Child Is This?